Hallo und herzlich willkommen in Dimis Yoga Podcast. Mein Name ist Dimitra Bock. Ich bin Yogalehrerin und Historikerin. Und in der heutigen Podcast-Folge geht es um den Begriff Yoga. Ich möchte dir zeigen, wie sich der Begriff entwickelt hat und verändert hat über die Jahrhunderte, wo sein Ursprung liegt und was wir heute unter Yoga verstehen. Wenn es dich interessiert, dann bleib gerne dran. Also Yoga. Yoga ist heutzutage in aller Munde. Alle haben ein bestimmtes Bild über, was Yoga ist. Und vor allem wird hier im Westen bei uns Yoga gleichgestellt mit der Asana-Praxis, also der körperlichen Praxis. Wir gehen ins Yoga-Studio oder wir praktizieren online bestimmte Dehnübungen und nennen es Yoga. Aber woher kommt eigentlich dieser Begriff? Was war seine ursprüngliche Bedeutung? Und wie hat es sich entwickelt bis heute, was wir als eine körperliche Praxis beschreiben? Und Yoga heute, der Begriff, der ist eher hat eine Bedeutung von einem Stil. Und es gibt sehr viele unterschiedliche Yoga-Stile. Es gibt Yin-Yoga und Hatha-Yoga und Shivamukti-Yoga und sogar Bier- oder Wein-Yoga. Also wird Yoga heutzutage eher benutzt als ein Stil, als eine Richtung für eine körperliche Praxis. Ursprünglich finden wir Yoga, diesen Begriff, als erstes Mal in den Veden. In den Veden finden wir den Begriff Yoga als übersetzt als Joch. Wir finden das vor allem in den Upanishaden, und zwar in der Katha Upanishad finden wir die erste Beschreibung von Yoga, was so ähnlich ist, wie worunter wir uns auch Yoga vorstellen. Und zwar wird das Wort Yoga benutzt, um zu beschreiben, wie wir unsere fünf Sinne von Sehen, Hören, Schmecken, Fühlen unter Kontrolle bekommen, genauso wie wilde Pferde, die unters Joch gepackt werden sozusagen. Und das wird als Yoga definiert. Denn das Wort Yoga stammt aus der Wurzel Yuk, was so viel heißt wie Joch. Und du hörst bestimmt schon diese Ähnlichkeit unter dieses Yuk, Joch oder to yoke auf Englisch. Und wir merken so, dass dieses Sanskrit-Wort Yoga, das Sanskrit ist eine germanische, indoeuropäische Sprache, und somit sind unsere Wörter auch sehr ähnlich und haben einen gemeinsamen Ursprung. Okay, also ursprünglich Yoga bedeutete to yoke, also unters Joch bringen, anbinden, unter Kontrolle bringen. Ne? Und genau das beschreibt auch die Katha Upanishad so wunderschön mit diesem wunderschönen Bild, was sie uns gibt, von einem Wagen, wo vorne fünf Pferde angespannt sind und die wie wild durch die Gegend laufen, wenn keiner sie unter Kontrolle bringt. Also unsere fünf Sinne sind wie wilde Pferde, die uns ständig ablenken von links nach rechts und oben und unten und laufen einfach nur so wirr um die Gegend. Und das Ziel ist es, sie unter Kontrolle zu bringen, sie zu lenken, unsere Sinne zu lenken und uns wirklich zu fokussieren, zu konzentrieren auf das, was wirklich wichtig ist. Genau, und uns nicht zu sehr abzulenken von dem ganzen äußeren Geschehen. Also da sehen wir das erste Mal diesen Begriff Yoga, der sehr ähnlich ist mit dem, was wir auch unter Yoga heute verstehen. Denn wir finden den Begriff Yoga auch in den Veden, also in älteren Teilen der Veden. Die Upanishaden sind eher jüngerer Teil der Veden. Und dort wird es eher tatsächlich genutzt, Yoga, der Begriff auch als Joch tatsächlich, ohne diese Interpretation, wie zum Beispiel die Sinne unter Kontrolle zu kriegen, mit diesem Bild von den wilden Pferden vor dem Wagen. Genau. Wenn wir weiter in die Geschichte schauen, dann sehen wir auch Yoga wird auch verstanden als ein Zustand. Und zwar vor allem mit Patanjali und Patanjalis Yoga Sutra gibt uns Patanjali eine Definition von Yoga schon gleich in seinem ersten Vers, was super bekannt ist, ne? Yoga Chitta Vritti Nirodha. Und das bedeutet, dass Yoga ist das Zur-Ruhe-Bringen der Gedankenwellen. Also ist Yoga für Patanjali nicht irgendetwas, was wir tun oder was wir machen können, sondern es ist ein Zustand, den wir erreichen können. Und wie können wir diesen Zustand erreichen? Und zwar durch das Zur-Ruhe-Bringen unserer Gedanken, indem wir es schaffen, dass wir uns in die komplette Stille kommen, sowohl im Körper als auch im Geiste, absolute Stille schaffen, um dann als Ziel zu haben, aus diesem Zyklus der Tod und Wiedergeburt rauszubrechen und somit zur Erleuchtung zu gelangen. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, über das Thema Karma, ich habe auch dazu eine Podcast-Folge aufgenommen, hör da gerne rein, wenn du mehr über Patanjali erfahren möchtest. Ich habe dazu auch eine Podcast-Folge aufgenommen, wenn du noch tiefer einsteigen möchtest in die Lehre von Patanjali und auch selbst spüren möchtest, wie du deine Gedanken, deinen unruhigen Geist zur Ruhe bringen kannst, was dein Geist aus der Balance bringt und welche Methoden du auch nutzen kannst, um wieder in deine inneren Mitte zu kommen, um deinen Geist zu beruhigen, dann lade ich dich ganz herzlich ein zum Patanjalis Yoga Sutra Workshop, den ich gebe bereits nächstes Wochenende, also 24., 25., 26. November. Wir treffen uns am Freitagnachmittag, glaube so 18 Uhr, 18.30 Uhr, erstmal um uns kennenzulernen, anzukommen, die Grundlagen zu setzen zu Patanjalis Philosophie, und dann am Samstag und Sonntag werden wir uns immer von 9 bis 12 Uhr treffen, 12.30 Uhr. Um erstmal eine Yoga-Praxis zu machen. Wir werden die Rishikesh-Reihe üben und werden auch das Gelernte in der Praxis umsetzen. Und dann haben wir noch 2,5 Stunden Zeit, um uns auch mit dem Text auseinanderzusetzen, mit der Philosophie, um all diese die Theorie auch dahinter zu verstehen. Genau, also wenn du Lust hast, kannst du dich noch anmelden. Ich würde mich sehr auf dich freuen. So, jetzt Klammer zu, zur Werbung, zu dieser kleinen Werbeeinheit. Also Patanjali sagt, Yoga ist für ihn ein Zustand. Also haben wir auch Yoga als Zustand. danach, wenn wir uns anschauen, zum Beispiel die Bhagavad Gita, die Teil ist von einem größeren Mahabharata-Epos, da sehen wir, dass Yoga oder der Begriff Yoga auch verwendet wird, genauso wie Patanjali ihn verwendet, als Zustand, den wir erreichen möchten, aber auch gleichzeitig wird der Yoga-Begriff auch verwendet oder gleichgestellt mit dem Wort Weg. Also, dass Yoga ein Weg ist, um zur Erleuchtung zu gelangen. Und die Bhagavad Gita zeichnet unterschiedliche Yoga-Wege auf. Und somit wird Yoga zu einer Marga, zu einem Weg. Und eins der Wege ist zum Beispiel Karma-Yoga. Darüber habe ich auch eine Podcast-Folge aufgenommen. Hör da gerne rein, wenn es dich interessiert. Das ist der Weg des selbstlosen Dienst. Die Bhagavad Gita spricht auch von Jnana-Yoga. Und Jnana-Yoga ist der Weg des wahren Wissens, der Auseinandersetzung mit der Yoga-Philosophie, mit den alten Schriften. Dann haben wir den Bhakti-Yoga-Weg. Das ist der Weg der absoluten Hingabe zu etwas Höherem. Und sie beschreibt auch andere Yoga-Wege, wie zum Beispiel Dhyana-Yoga. Dhyana-Yoga ist der Yoga der Konzentration, der Meditation. Aber auch Sankhya-Yoga und so weiter. Also viele unterschiedliche Wege, indem wir, wie wir zur Erleuchtung gelangen, zu einem höheren Bewusstsein. Wenn wir etwas weitergehen in die Geschichte, dann kommen wir irgendwann auch an zum dieser Hatha-Yoga. Im Hatha-Yoga, da sehen wir mehr diese, das ist so ungefähr im Mittelalter, so, ich würde sagen, so nach dem 11. Jahrhundert, da sehen wir, dass der Begriff Yoga sich langsam entwickelt zu einer Methode, zu einer Technik. Da wird eher Yoga gleichgestellt mit Methode oder Technik. Da haben wir den Hatha-Yoga, diesen Hatha-Yoga-Weg, könnte man auch sagen, der Yoga als eine Technik sieht und dahinter keine bestimmte Philosophie steht oder bestimmte Religionsrichtung und so weiter, sondern es geht da rein um Techniken, wie ich meinen Körper, meinen Geist so reinige, so in einen Zustand bringen kann, dass ich dann Raja-Yoga, also das Yoga der Konzentration, dann auch üben kann, um zu höherem Bewusstsein zu kommen. Davor wurde der Begriff Yoga auch sehr oft gleichgestellt mit Samadhi. Und Samadhi ist dieser Zustand der Erleuchtung, von dem auch Patanjali spricht. Also Yoga und Samadhi wurde auch davor sehr oft gleichgestellt. Das Gleiche ist dieser gleiche Zustand. Und im Hatha-Yoga wird es auch als Technik dargestellt. Später, wir sehen dann ab dem 19. Jahrhundert, entwickelt sich weiter der Yoga mehr und mehr weg von seinem ursprünglichen Bedeutung von hauptsächlich einen Zustand zu erreichen durch eine Meditationspraktiken mehr zu körperlichen Übungen. Wir sehen das bereits im Mittelalter und dann noch wieder stärker wird es vor allem um den 19. Jahrhundert, diese Hatha-Yoga-Praxis, von dieser körperlichen Praxis wieder sehr, sehr beliebt. Die beliebteste Form von Yoga. Denn wir haben im 19. und 20. Jahrhundert vor allem die Entwicklung einer starken Körperkultur. Vor allem, wir sehen das auch in Europa, in Deutschland, in Frankreich, in Schweden, wird sehr stark diese Idee entwickelt von wir brauchen einen starken, gesunden Körper, um eine starke, gesunde Nation zu sein. Und es wurden unterschiedliche Techniken entwickelt, um genau das zu erreichen. Und das Gleiche ist auch so ein bisschen übergeschwappt nach Indien, wo auch die gleiche Idee geboren wurde von wir müssen auch gesund und einen starken Körper haben, damit wir auch uns erheben können gegen die Kolonialmacht. Und wie kann ich diesen starken, gesunden Körper kultivieren? Und so wurden langsam sich vermischt diese Körperkultur, diese Gymnastikübung und Bodybuilding wurde auch sehr beliebt, zusammen mit Yoga. Und so entstand langsam auch mehr dieser Fokus auf die Asana-Praxis. Mehr dazu vielleicht bei einer anderen Podcast-Folge, denn das ist auch ein Riesenthema für sich alleine. Wir sehen hier, wie Yoga sich über die Jahrhunderte immer entwickelt hat. Und Yoga kann ganz viele unterschiedliche Sachen bedeuten, je nachdem, wo wir uns befinden, welchen Text wir lesen oder aber auch in welchem Jahrhundert wir uns befinden, aber auch in welche philosophischen Richtung wir uns auch befinden. Denn ich habe zum Beispiel gelernt in meiner Yogalehrerausbildung, dass Yoga Einheit bedeutet. Dass Yoga Einheit bedeutet von Körper, Geist und Seele. Und ich habe mich lange gefragt, okay, woher kommt eigentlich diese Idee? Denn wenn ich mir die Texte anschaue, in den Veden, in Patanjali's Yoga Sutra, in der Bhagavad Gita und so, da finde ich nirgendwo diese Definition von Yoga. Und diese Definition kam tatsächlich eher mit dem Vedanta und vor allem mit den Advaita Vedanta, also den nicht dualistischen Weltanschauungen, die der Advaita Vedanta mit sich gebracht hat, dass wir eins sind mit allem. Und wenn dich das Thema auch interessiert, dann hör gerne in die Podcast-Folge zu Advaita Vedanta. Da erzähle ich mehr darüber. Diese Idee, dass Yoga bedeutet Einheit, die stammt vor allem von Shankaracharya, der circa im 9. Jahrhundert lebte und sozusagen der Vater des Advaita Vedantas war. Wie jetzt diese Idee auch zu uns im Westen kam, das kam vor allem dank Swami Vivekananda, der ein großer Vedantin war, ein großer Fan der Vedanta-Philosophie, aber auch anderen Swamis, wie zum Beispiel Swami Shivananda, der den Shivananda-Yoga gegründet hat und der auch die Rishikesh-Reihe, die ich lehre, erfunden hat, der war auch ein großer Fan der Vedanta und vor allem der Advaita Vedanta Philosophie und hat auch diese Idee von Yoga als Einheit auch weiter getragen in den Westen. Und dann kommen wir langsam wieder zurück zu unserer Zeit. Und wir sehen, wie aus diesem Yoga, der im Ursprung eher als Meditation wahrgenommen wurde, als Konzentration oder als ein Zustand der Erleuchtung und sich dann langsam entwickelt hat zu einer Technik, zu einer körperlichen Methode, um einen starken, gesunden Körper zu bekommen, bis heute, wo wir so viele unterschiedliche Yoga-Stile haben, wie Hatha-Yoga und Yin-Yoga und Power-Yoga und Vinyasa-Yoga und so weiter und so fort. Und wir heute eher Yoga als ein Stil betrachten, um unseren Körper zu bewegen. Das alles erzähle ich, um vielleicht in dir auch so einen Samen zu legen und dass du für dich schaust, was bedeutet eigentlich Yoga für dich? Was macht Yoga für dich aus? Bedeutet es Einheit? Bedeutet es einen Zustand, den du erreichen möchtest? Oder was bedeutet Yoga für dich? Ich bin auch gespannt von dir zu hören, was Yoga mit dir macht, was es für dich bedeutet. Denn ich habe, wenn ich mir diese Geschichte des Yogas anschaue, habe ich das Gefühl, dass Yoga sich wandelt und genau den Leuten das gibt, was sie gerade brauchen. In der Zeit, in der sie gelebt haben. Und da wir hier im Westen vor allem zur Zeit sehr gestresst sind, brauchen wir irgendetwas, was uns Halt gibt, uns von diesem Stress Linderung schenkt. Und somit ist für uns vor allem Yoga etwas, was uns Ausgleich schenkt von unserem stressigen Alltag oder auch vielleicht mehr Halt. Denn ich hatte einen wunderschönen Satsang heute im Deep Dive mit den Teilnehmerinnen und es ging auch um das Thema Dharma und was Yoga uns gibt. Und eine Teilnehmerin meinte auch, dass Yoga auch so eine Art Struktur und Halt gibt für uns hier im Westen, wo wir uns befreit haben von jeglicher Struktur. Jegliche Eingrenzung aus religiöser Sicht, wollte ich eher sagen, nicht Struktur, aber Eingrenzungen aus religiöser Sicht oder irgendwelche religiösen Regeln etc. und uns das so ein bisschen vielleicht sogar jetzt fehlt und wir unsere auf der Suche sind zu unserer eigenen Spiritualität, spirituellen Praxis und wir gerade uns auch befinden in so einer Phase der Findung, okay, ganz ohne geht auch nicht. Und wie kann ich jetzt meine eigene Spiritualität zusammensetzen, meine eigene Praxis auch zusammensetzen? Und Yoga bietet uns so ein wunderschönes Paket an unterschiedlichen Tools, an unterschiedlichen Techniken, von denen wir uns Sachen rausholen können, um unsere eigene spirituelle Praxis auch zu schaffen, die uns dann Halt gibt an schwierigen Phasen in unserem Leben oder an stressigen Situationen und so weiter. Genau, schreib mir gerne, wenn du magst, was Yoga für dich bedeutet, was Yoga mit dir macht. Ich würde mich sehr freuen über deine Nachricht. Und genau, ganz bis zum nächsten Mal. Mach's gut.